Also ich habe mir vorgenommen, heute hier im Rahmen der Veranstaltung zu One Billion Rising zu zeigen, dass Prostitution an sich Gewalt gegen Frauen ist und die männliche Herrschaft sowie die kollektive Entwürdigung von Frauen stützt und fördert. Ich will zeigen, dass Prostitution kein Sex ist, sondern kommerzialisierte sexuelle Gewalt. Die Existenz von Prostitution vermittelt Männern wie Frauen männliche Dominanz in der Gesellschaft. Männern wird sexuelle Verfügbarkeit von Frauen vermittelt und Frauen ihr unterlegener gesellschaftlicher Status. Die Juristin Rahel Google formuliert in ihrer Arbeit das Spannungsverhältnis zwischen Prostitutionsgesetz und Artikel 3 Grundgesetz. Zitat: Die faktischen Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes normalisieren nicht nur gesamtgesellschaftlich das sexistische und geschlechtshierarchische Frauenbild in Prostitution und Sexindustrie, vielmehr stützen und zementieren sie auch allgemein eine diskriminierende geschlechtshierarchische Einstellung von Männern gegenüber Frauen in der Bundesrepublik. Die dänische Ex-Prostituierte Tanja Rahm, deren offener Brief an den Sexkäufer auch in Deutschland in den Medien veröffentlicht wurde, schreibt darin, Zitat: Die Prostituierten sind nur da, weil Männer wie du einem gesunden und respektvollen Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Wege stehen. Die Prostituierten existieren nur, weil Männer wie du sich berechtigt fühlen, ihre sexuellen Bedürfnisse in den Körperöffnungen anderer Menschen zu befriedigen. Die Prostituierten sind nur da, weil du und deine Geschlechtsgesinnten behaupten, dass eure Sexualität es fordere, ständig Zugang zu Sex zu haben, wann immer es euch passt. Prostituierte gibt es nur, weil ihr ein frauenverachtendes Weltbild habt. Prostitution ist eben nicht das, was uns die Bordellbetreiberinnen und die gesamte Sexindustrie, die die eigentlichen Profite mit der Prostitution machen, glauben machen wollen. Das attraktive, sexy Callgirl in gepflegtem Ambiente mit einem gepflegten Mann, der nur eine unverbindliche sexuelle Begegnung sucht, dafür viel bezahlt und sich respektvoll verhält. Von Lust, sexueller Freiheit und Selbstbestimmung, ja Selbstverwirklichung und Empowerment ist von Seiten der Prostitutionslobby die Rede. Dieses Bild wird auch von Frauen gestützt, die aktuell in der Prostitution tätig sind, ihr Geld dort verdienen und sich nicht damit auseinandersetzen können oder wollen, warum sie in der Prostitution sind, warum sie es zulassen, dass fremde Männer in ihren Körper eindringen und wie die Realität für sie in der Prostitution wirklich aussieht. Marie prostituierte sich 2 Jahre lang, als sie einmal rasch Geld brauchte. Das ist ja das meiste Motiv. Schnell verdientes Geld und jeder denkt, das schaffe ich schon. Zitat: Ich habe ja hier in Deutschland die Option, mich zu verkaufen. Es ist legal und ich kann mich entscheiden, was zu tun. Die Entscheidung ist also freiwillig. Gleichzeitig zwingen die Umstände aber dazu. Ich kenne keine Frau, die es nicht aus Geldnot gemacht hat. Die zum Beispiel sagt, wenn die Männer sowieso permanent über einen herfallen, dann können sie auch dafür zahlen. Und wenn man sich erstmal dazu entschieden hat, geht es ganz einfach übers Internet. Es gibt ja viele dieser Plattformen, kaufmich.com, poppen.de, diebörse.de und so weiter. Ich habe einfach ein Profil in einem Forum erstellt, ein paar Bilder hochgeladen und dann haben sich die Männer ziemlich schnell gemeldet. Es ging also alles sehr einfach, zu einfach. Vor dem ersten Date, berichtet sie weiter, hatte ich das Gefühl, ich mache das jetzt ganz für mich. Dann war es aber einfach eklig. Das Hotel war eklig. Ich habe mich gewundert, wieso eine Absteiger solche Preise nehmen kann. Der Typ war eklig. Den habe ich erstmal zum Duschen geschickt, weil der so verschwitzt war. Und dann habe ich es ganz schnell hinter mich gebracht. Es war ganz schrecklich. Und ich erinnere mich auch nicht mehr an allzu viel von diesem ersten Mal. Aber ich erinnere mich am deutlichsten daran, wie ich nach Hause gefahren bin. Und das Geld in der Tasche hatte. Heute, Jahre später, kämpft sie immer noch mit den Auswirkungen der 2-jährigen Prostitution, ist in Therapie und kann keinen Mann mehr an sich heranlassen. Heute weiß sie auch, dass sie diese 2 Jahre nur deshalb ertragen konnte, weil sie Gewalt in ihrer Kindheit gewohnt war. Heute bekämpft sie Prostitution und ist eine der ganz wenigen, die bereit sind, öffentlich darüber zu sprechen, was die freiwillige Prostitution mit den Frauen macht. Die Französin Rosanne Hichler verbrachte 22 Jahre in der Prostitution, bevor sie sich der Frage stellte, warum sie eigentlich in die Prostitution gehen konnte. Sie nahm sich als selbstbestimmt wahr und verdiente viel Geld. Irgendwann aber fragte sie sich, warum es ihr so leicht fiel, sich zu prostituieren, und arbeitete anschließend 10 Jahre lang mit therapeutischer Unterstützung daran, ihre eigene Geschichte aufzudecken. Nämlich die eines Kindes, dem extreme Gewalt und sexueller Missbrauch angetan worden war. Auch bei ihr stellte sich eben heraus, dass sie von klein auf an Gewalt gewöhnt war. Ich sage den Frauen heute, dass sie einen Moment innehalten und sich die Frage stellen sollen, warum sie in die Prostitution gegangen sind. Sie würden sich dann darüber klar werden, dass sie es tun, weil sie dieses Muster schon sehr früh gelernt haben. Sie müssen damit aufhören zu sagen, dass es ein Ausdruck von Freiheit sei, sich zu prostituieren. Es ist ein Zwang. Ich bezeichne es inzwischen als Krankheit. Rosanne Hichler ist heute eine starke Stimme für ein Europa frei von Prostitution. Die französische Psychiaterin Muriel Salmonat zeigt in ihrer Arbeit das Schwarzbuch der sexuellen Gewalt auf, wie durch Gewalterlebnisse in der Kindheit entsprechende Wahrnehmungen und Gefühle nicht mehr an das Gehirn weitergeleitet werden, um die Situation ertragen zu können, um zu überleben. Die Schmerzen und Erniedrigung werden so nicht mehr gespürt. Die Ex-Prostituierten, die sich zurzeit in mehreren europäischen Ländern vehement für ein Ende des Sexkaufs einsetzen, berichten ähnliche Verläufe. Durch Hilfestellungen von Fachfrauen und in Selbsthilfegruppen erhalten sie langsam Zugang zu ihren Kindheitserfahrungen von Gewalt und Missbrauch und die Gefühle von Angst, Schmerz und Ausgeliefertsein kehren zurück. In diesem Moment können sie die Prostitution nicht mehr fortsetzen. Sie empfinden Ekel und Abscheu vor der Realität in der Prostitution, nämlich den ständigen Penissen, die in sie eindringen, unser Sperma auf ihren Körper, in ihre Gesichter, in all ihre Körperöffnungen spritzen. Sie ertragen den dauernden Spermageruch nicht mehr und spüren die Schmerzen ständiger Penetration und weiterer sexueller Handlungen durch fremde Männer und sie erleben es dann als Vergewaltigung. Eine weitere dänische Ex-Prostituierte, da sind die wohl im Moment ziemlich aktiv, schreibt nach 6 Jahren Prostitution als sogenannte Escort-Dame und im Bordell einen offenen Brief an alle Abgeordneten ihres Landes, um sie davon zu überzeugen, Zitat, Gesetze zu verabschieden, damit es nicht länger erlaubt ist, dass Männer wie du Frauen wie mich kaufen. Sie schreibt in ihrem Brief, lieber potenzielle Sexkäufer, also an diese Abgeordneten, die sie als potenzielle Sexkäufer sieht, Zitat, jeden Tag bin ich ins Bordell gegangen. Es fühlte sich an, als ob es mir Kraft, Selbstvertrauen und Kontrolle gäbe. Ich habe mich darüber gefreut, dass du und die anderen Sexkäufer mich scheinbar schätzten. Damals habe ich für das Recht gekämpft, meinen Körper zu verkaufen. In der Zeitung wurde ich als glückliche Hure dargestellt. Heute weiß ich, dass ich alles andere als glücklich war. Ich verfluche mich selbst für diesen Selbstbetrug, den ich mit Perfektion betrieben habe. Es war ein sehr langer und harter Kampf, aus der Prostitution auszusteigen. Zu lernen, mich selbst zu spüren und meine Grenzen zu kennen und zu respektieren, ist immer noch schwierig für mich. Diese Überlebensstrategie für mein Leben als Prostituierte hatte ich ja schon als kleines Mädchen gelernt. Dadurch war es mir überhaupt erst möglich, mich zu prostituieren. Corinne van der Luchteren dokumentiert in ihrem Buch Trauma Luther den Prozess ihres Ausstiegs aus der Prostitution, zu dem eine Sozialpädagogin verholfen hat. Sie beschreibt in Tagebuchform, wie die wachsende Erinnerung an Gewalt und sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit im Laufe des therapeutischen Prozesses Abscheu gegenüber der Prostitution erzeugt. Zitat. Wenn ich an die Arbeit am Abend denke, beginne ich innerlich zu frösteln und mir wird übel. Ich könnte mir jetzt einen Finger in den Hals stecken und kotzen, kotzen, kotzen. Ich möchte mir nach jedem Freier am liebsten meine besudelten Hände abhaben. In meiner inneren Welt stecke ich bis zum Hals in klebrigem Sumpf. Klebrig wie widerliches Sperma, welches an meiner Hand klebt. Ich kann diese Schwänze nicht mehr sehen, nicht mehr in meiner Hand spüren. Ich bin der Meinung, die seelischen Schäden durch die Tätigkeit im Puff sind fast irreparabel. Fast alle Frauen im Puff gehen irgendwie drauf. Wenn sie nicht irgendwann auf Drogen kommen, werden sie von ihren Kerlern fertig gemacht. Ich kenne keine Frau, die damit glücklich geworden ist. Manche der älteren Kolleginnen sagen, man ist versaut fürs Leben durch die Anschaffung und bleibt anfällig dafür, wenn das Geld im soliden Leben knapp wird. Es ist wie eine Sucht und bleibt im Kopf verankert. Tanja Rahm, die ich vorhin schon zitiert habe, arbeitet heute als Therapeutin. Und sie räumt in ihrem Brief mit der Vorstellung auf, eine Prostituierte empfände sexuelle Lust, wenn sie sich von einem fremden Mann für Geld penetrieren lässt. Zitat, nicht ein einziges Mal bin ich mit Lust zu meinem Job gekommen. Das Einzige, was mich beschäftigt hat, war, schnelles Geld zu verdienen. Nein. Auch während des Sex empfand ich keine Lust. Ich war nur gut daran, dir das vorzuspielen. Du warst die Nummer 3, die Nummer 5 oder die Nummer 8 an diesem Tag. Mein Unterleib brannte von Gleitcreme und Kondomen. Du hattest nur ein Ziel, deine Macht zu beweisen, indem du mich bezahlst und meinen Körper benutzt, wie es dir gerade gefällt. Ich ekelte mich vor euch und euren teilweise kranken Fantasien. Nach der Veröffentlichung dieses Briefes in Deutschland ging ein Shitstorm im Internet los. Männer wollten nun auch ihre ganze Frauenfeindlichkeit vorführen und zeigen, was sie von den Prostituierten halten, die sie benutzt haben. Zitat. So schreibt eben zum Beispiel Stefan im Männermagazin. Liebe Sexanbieterin, falls du glaubst, dass ich dich jemals begehrenswert fand, dann liegst du schrecklich falsch. Nicht ein einziges Mal wollte ich dein dummes Gelabere und deine Probleme hören. Ich bin zu dir gegangen, weil ich einfach meinen vollen Sack entleeren wollte. Mehr nicht. Die Gespräche mit dir habe ich nur aus Höflichkeit geführt. Was du denkst und fühlst, hat mich zu keinem Zeitpunkt interessiert. Nein, auch während des Sex warst du mir Schnuppe. Ich war nur gut daran, dir das vorzuspielen, dass du eine begehrenswerte Frau seist. Aber das war gelogen. Mich interessieren nur Titten, Muschi und dein runder Hintern. Was du im Hirn hast, habe ich immer für belanglos gehalten. Ja, ich habe dich als Sperma-Abfallbehälter gesehen und dir meine Zuneigung nur vorgespielt. Ich habe gerne mein Sexspielzeug in deine Körperöffnungen gerammt. Für Geld macht ihr eben alles und mir hat es Spaß gemacht. Geld spielt für mich keine Rolle. Und ich fand es befriedigend, wenn ich für den geforderten Extrabonus nicht auf die Toilette musste. Dann hast du wirklich wie Kinderkacker ausgesehen. Auch in vielen Freierforen brüsten sich Männer, wie sie die Prostituierte hergenommen haben und bewerten sie. Fantasiert es Männerrecht, Frauen zu bewerten und in jeglicher Weise zu benutzen. Eine Ex-Prostituierte aus den USA beschreibt, wie sie versuchte, mit den Beschwerden und Schmerzen der sexuellen Benutzung von Geld fertig zu werden. Diese sah sie eben ja als unvermeidlich an, weil die entsprechenden Handlungen ja genau das sind, wofür sie bezahlt wird. Sie schreibt, Kontrolle, nicht zu jammern, wenn ein Mann meine Brust so hart anpackte, dass ein stechender Schmerz entstand. Kontrolle, meine Füße in die Luft zu stecken, auch wenn sie zitterten. Kontrolle, um sich gegen das Stoßen von hinten abzustützen, mit dem Gesicht gegen das Kissen gedrückt, rudernden Armen, während jeder Stoß meine Wirbelsäule staucht. Kontrolle, nicht gegen eine schleimige Zunge in meinem Mund zu würgen, die sich nass in mein Ohr gräbt, an meiner Kehle liegt. Kontrolle, nicht zu zucken, wenn ein Fingernagel sich plötzlich in meinen Anus bohrt, wenn ein Schwanz sich in meine Vagina schwammt, gegen brennende Haut. Und ich fühlte, wie mein Gesicht blass vor Schmerzen wurde. Die Irin Rachel Moran war 7 Jahre lang, von 15 bis 22 Jahren, als Prostituierte tätig. Mit 22 gelang ihr der Aufstieg mit einem großen Kraftakt. Sie studierte und konnte sich erfolgreich in die Gesellschaft integrieren. Heute bekämpft sie die Prostitution energisch. Sie spricht auf vielen Veranstaltungen um die Realität der Prostitution zu vermitteln und sie fordert die Bestrafung des Reihers. 2013 hat sie ein Buch veröffentlicht, Paid For, My Journey Through Prostitution. Mit diesem Buch hat sie sich ein letztes Mal auf die mentale Reise an diesem Ort begeben, um sich endgültig von ihm zu befreien. Sie berichtet von Gewalt, Einsamkeit, schonungsloser Ausbeutung und Missbrauch. Die Angst, verletzt zu werden, sei ständig da. Jeder realen Gewalthandlung seien endlose Gewaltandrohungen vorausgegangen. Am wenigsten Gewalt, schreibt sie, erfahre diejenige, die sich allen, aber auch allen Wünschen befreier beuge, für sich selber keine Grenzen mehr setze. Welche aber mit Abwehr auf Schmerzen und Zumutungen reagiere, erfahre umso mehr Gewalt, weil die Abwehr nicht zu den Fantasien des Freiers passt, für deren freies Ausleben er meint, bezahlt zu haben. Und er erwartet dafür eine fröhliche Prostituierte, die alles toll findet, was er macht, egal was es ist. Die Schweizer Prostituierte Brigitte Obrist, die ist auch Bordellbetreiberin, an dieser Eigenschaft wurde sie vom Spiegel interviewt, und sie äußerte sich eben dieses Interview von 1992 bereits, 1992, ja? 20 Jahre her. Sie äußert sich schon damals über wachsende Gewalt in der Prostitution. Sie berichtete von zunehmend perverseren Wünschen der Kunden, die erkennbar aus dem Konsum von brutaler Pornografie zurückzuführen seien. So berichtet sie unter anderem von Videos, in denen Frauen real gefoltert werden. Zitat: Beispielsweise werden Frauen an den Brüsten aufgehängt, mit dampfendem Bügeleisen attackiert oder mit der Vagina an eine Steckdose angeschlossen. Mir wird schlecht bei solchen Szenen, schrieb, sagte sie, die Bordellbetreiberin. Aber es gibt eine Menge Männer, denen sowas gut gefällt.
So.
Und das kann man sehen, kann man im Internet alles finden. So sieht das aus, kann man alles kaufen. Ja. Die Domina, sie berichtete auch schon damals, eben 1992, von häufigen Fragen nach Sklavinnen. Zitat: Manche fragen ganz klar, was kann ich mit einer Sklavin bei euch machen? Kann ich sie auspeitschen? Kann ich ihr Klammern anmachen oder was? Andere sagen nur, dass sie mit einer in die Folterkammer wollen. Das ist der Raum, in dem wir diese Art von Service anbieten. Aber sie drucksen herum, wenn es darum geht, was sie genau mit dem Mädchen machen wollen. Um aufzupassen und ihn zu kontrollieren, lassen wir dann immer die Tür auf. Ich weiß von Frauen, die halten als Sklavinnen hin aus einer extremen finanziellen Notlage heraus. Die ich kenne, haben eine deutlich herabgesetzte Schmerzgrenze, sind aber nach einer Foltersession über Stunden hinweg völlig unansprechbar. Ich weiß von Salons, in denen die Behandlung von Kerzenwachs mit Nadeln und auch das Zunähen von Schamlippen angeboten wird. Natürlich verdienen die Mädchen da überdurchschnittlich gut. So ab 1000 Mark aufwärts. Aus der 92.000 Euro. Erfreulich ist es nicht, was ich hier erzählen muss. Ja, mir gefällt es auch nicht. Die Domina Ellen Templin aus Berlin bestätigte diese Praxis in einem Interview für ein freies Radio. Und zwar von ihr, sie ist heute da, die Journalistin, die dieses Interview gemacht hat. Und steht mir ein bisschen bei. Sie berichtet darin, die Ellen Templin, dass die Frauen nach diesen Folterungen wochenlang nicht ansprechbar seien. Einige seien auch daran gestorben. Im Internet könnten die Folterpraktiken ganz offen unter SM Sklavia gefunden. Zitat, die Frauen werden geschlagen, sie müssen Anusse auslecken, sie werden aufgehängt, die Brüste werden abgebunden. Es ist ein Wahnsinn. Ein Interview berichtet in diesem Interview auch, dass mit Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes am 01.01.2002 schlagartig, praktisch über Nacht, eine Veränderung in den Sexanzeigen der Zeitungen erfolgte. Während vor dem Gesetz so klar war, dass mit Kondom üblich ist und so weiter, zu 85%, wurden es danach umgekehrt 85% der Anzeigen, wo ganz klar ohne Kondom annonciert wurde. Sie beschreibt, vor dem Gesetz habe es zum Beispiel geheißen, Heidi hat Zeit, sieht gut aus, ist vollbusig und erwartet sie. Danach, Heidi ist geil, hat einen großen Kitzler und möchte ins Gesicht geschmutzt werden. Hinter Französisch Total, was ja sehr häufig annonciert wird, verberge sich Oralsex mit Spermaschlucken ohne Kondom. Sie beklagt, dass damals niemand kritisch zu diesen Veränderungen sich geäußert hatte. Sie hat es versucht, dafür Aufmerksamkeit zu erregen, hat aber niemanden interessiert. Und sie hat auch kritisch gesagt, dass über die Schäden der Prostitution niemand etwas wissen wolle. Sie hat es versucht. Und sie ergänzt noch, dass sie selber als Domina arbeite. Und sie sagt es so, ich verkaufe sexualisierte Gewalt. Auf die Frage, ne, was bedeutet das für dich? Ich quäle Menschen. Es sei aber nicht so, wie es manche darstellen würden, dass dies keine Prostitution sei, weil kein Geschlechtsverkehr stattfinde. Denn sie müssten andere sexuelle Handlungen durchführen. Und es sei auch nicht so, dass hier die Frau ihren Hass über selbst erlittene Gewalt ausleben könne, sondern auch Domina sei nur eine Dienstleistung und sie müsse ausführen, was der Kunde verlangt und bezahlt. Dann macht sie noch eine interessante Anmerkung zu Ausstiegshilfen. Unter anderem ist ja ein einstündiges Interview, das kann man auch im Internet finden, unter Wüste Welle. Ne? Also sie hat zu Ausstiegshilfen angemerkt, dass doch auch gerne den Frauen Altenhilfe, ja, also empfohlen wird. Und da sagt sie, die Begründung dafür hieße, die Frauen hätten ja schon vorher nah am Menschen gearbeitet. Dann würden sie das wohl auch können. Aber meint sie, Prostituierte seien für die Altenhilfe nicht geeignet. Viele können überhaupt nicht mehr arbeiten. Für das Gros der Prostituierten, sagt sie, die sich selbst schlecht behandeln, die schon so verroht sind, wie sollen denn die noch einen alten Menschen leben? Die haben doch gar kein Gefühl für sich selbst. Es fällt ja schon einem gesunden Menschen schwer, Alter zu pflegen. Und dann schicken wir die kaputten Prostituierten dahin, die vorher Sperma geschluckt haben. Die australische Professorin und Feministin Sheena Jeffries weiß in ihrer Arbeit Industrial Vagina darauf hin, also kommerzialisierte Vagina, dass Prostituierte unter zwei Formen von körperlicher und sexueller Gewalt leiden. Für die eine die normale, alltägliche Gewalt von ungewollter und auf schmerzhafter Penetration erhalten sie Geld. Die andere bleibt unbezahlt und beinhaltet Vergewaltigung, Schläge und sogar Mord durch männliche Käufer, Zuhälter, Menschenhändler und Passanten. Die schweren Verletzungen, die die Frauen erleiden, für die sie nicht bezahlt werden, seien durch zahlreiche fundierte Studien gut belegt. Wohlgemerkt, amerikanische Studien, keine deutschen. Seelische Pein, Knochenbrüche, Kopfverletzungen, sexuelle Gewalt, Gefangennahme und so weiter. Obwohl es gewöhnlich so ist, dass man sagt, in der Straßenprostitution seien solche Schäden am ehesten anzutreffen, so gibt es inzwischen auch Studien, die zeigen, dass auch die Escort-Prostitution, also der ja die Frauen in Hotelzimmer gehen oder die Männer sie in ihren Wohnungen besuchen, ähnliche Risiken birgt. Aber vor Gewalt, wie das dann heißt, in den Bordellen sind sie ja geschützt, seien auch die Frauen in den Bordellen nicht wirklich geschützt. Prostituierte weiß nie, an was für einen Mann gerät, was der tun wird. Und die meisten können einen Freier nicht abweisen. Sie haben
zum Beispiel entsprechende Anweisungen von den Bordellbetreibern, die wir ja jetzt auch öfter schon vorgeführt bekommen haben, oder sie stehen finanziell unter Druck und stimmen dann zu. Oder sie werden gezwungen und stimmen nicht zu, werden vergewaltigt. Da soll mal einer Prostituierte das anzeigen. Das tut keiner. In der Escort-Industrie beschreibt Sheila Jeffries in ihrem Buch nochmal, das finde ich sehr interessant, gibt es ja praktisch gar keine Kontrolle in Bezug auf die Sicherheit und Hygiene. Ne, da weiß man ja auch nie, was ist da? Da ist auch niemand da, der oder die helfen könnte. Zitiert eine staatliche Webseite für kommunale Gesundheit in Victoria in den USA, auf der Sicherheitstipps angeboten werden, die sich eben speziell an diese Art von Prostitution wenden. Zitat. Cowgirls wird zum Beispiel geraten, sich bei der Ankunft mit dem Gelände vertraut zu machen. Sie sollten nachsehen, ob es zu viele Autos gibt oder zu viele Lichter an sind. Dies könnte auf die Möglichkeit einer Gruppenvergewaltigung hinweisen. Nachdem sie hereingelassen wurden, wird ihnen geraten, sich die Örtlichkeit zeigen zu lassen, damit sie sich für den Fall von Problemen mit dem Ausgehen vertraut machen können. Weitere Sicherheitsvorschläge lauten unter anderem: Stifte, Trillerpfeifen und Atemsprays können gute Waffen abgeben und dir Gelegenheit zum Entkommen geben. Ferner behaupte dich in den ersten 10 Minuten des Treffens mit dem Klienten. Von dem Moment an, wo du allein mit dem Klienten bist, ist es wichtig, die Situation unter Kontrolle zu haben, um ihn zu behalten. Sei höflich und freundlich. Es ist oft der beste Weg, um Kontrolle zu gewinnen. Sogar, wenn der Klient sich wie ein Idiot benimmt. Lass den Klienten wissen, dass da draußen noch jemand auf dich wartet. Auch wenn das natürlich nicht der Fall ist. Wenn du selber fährst, parke dein Auto so, dass nur die Rückseite vom Haus aus sichtbar ist. Und lass, wenn möglich, das Autoradio an, damit er denkt, da wartet noch jemand auf dich. Lass deine Sachen auf einem Stapel nahe der Tür, sodass du sie mit einem Griff an dich nehmen kannst, wenn du schnell fort musst. Die letzte Empfehlung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass die Frau, sollte sie aus einer Gefahrensituation fliehen müssen, nicht nackt und ohne Autoschlüssel oder Handtasche ist. Auf dieser Ratgeberseite, kommunale Ratgeberseite, gibt es auch eine Instruktion für Escort-Arbeiterinnen, in der sie vor lokalen Schmerzmitteln in der Vagina gewarnt werden. Diese könnten es schwieriger machen, eine ernsthafte Verletzung zu bemerken. Um nochmal ein Bild zu erhalten, was Prostitution konkret bedeutet, kann hilfreich sein, die auf www.traummännlein.de Traummännlein.de angebotenen und verlangten sexuellen Dienstleistungen zu studieren, die sich in folgenden Kürzeln ausdrücken. AF, Algier Französisch, Zunge Anal, AFF, Analer Faust, Fick, AHF, Achselhöhlen, Fick, Aufnahme von Sperma, Urin etc., allem, was da geboten wird, AO, alles ohne Kondom, Braun-Weiß, Spiele mit Scheiße und Sperma, BS, Spiele mit Blut, BV, Brustverkehr, DP, Doppelpack, zwei Männer in einer Frau, EL, Eierlecken, FAA, Finger anal aktiv, FAP, Finger anal passiv, FF, Faustfick, FFT, Faustfick total und so weiter. Dann geht es noch weiter, Gruppensex natürlich, KB, Körperbesamung, KKK, Kniekehlenfick, lass dich ja sein, soll das. KVA, Kaviar aktiv, Frau scheißt auf den Mann. KVP, Kaviar passiv, Mann scheißt auf die Frau. Ja, was die für Fantasien alles haben. MA, Aufnahme in den Mund, ja, hatten wir schon. Und so weiter, noch was Interessantes. NSA, Natursekt aktiv. NSP, Natursekt passiv. Was ist Natursekt? Pinkeln. Sie pinkeln die Frauen einfach an. OV, Oralverkehr und so weiter, Sperma schlucken, Sandwich, Tittenfick und so weiter und so weiter. Sehr nett, das bestellen die dann. In Deutschland gab es bisher wenig Forschungsinteresse zu dem Thema, nämlich zu dem Thema gesundheitliche Auswirkungen von Prostitution. Die 2004 veröffentlichte repräsentative Studie zur Lebens Situation Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Das war ja Bestand des Aktionsplans der Bundesregierung. Manche erinnern sich daran noch, der Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, der 1999 vorgelegt wurde. Ich kenne ja die meisten, weil sie ziemlich bekannt geworden ist und auch viel verwendet wurde, weil es ja die einzige repräsentative Studie gab, die erst 2004 erstellt worden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind 10.000 Frauen befragt worden, insgesamt bei der Studie, und da gab es auch eine Sonderbefragung, eine Spezialbefragung von 110 Prostituierten zur Gewaltbetroffenheit. Das war dann ungefähr um die Zahl schwerpunktmäßig 2003, als diese Befragung stattgefunden hat. Und da wird dann deutlich, dass noch nicht die Auswirkungen des Gesetzes da voll wiedergegeben werden konnten. Aber es deutet sich doch einiges an, was da kommt. Also, ich habe auf jeden Fall gedacht, dass ich die nochmal bekannt mache, diese Teilauswertung. Also mir war das vorher auch nicht so bekannt und habe dann gedacht, ach, warum habe ich das eigentlich nicht bemerkt in der Studie, dass das so eine extra Befragung war. Und da erfährt man dann, dass es gar nicht einfach gewesen ist, Bereitschaft zur Mitarbeit an der Studie unter den Prostituierten zu wecken. Und das heißt dann in der Studie, dass es erhebliche Zurückhaltung bei den Frauen, die dann bereit waren, zu den Interviews gegeben habe über Gewalterfahrungen in Zusammenhang mit der Prostitutionstätigkeit Auskunft zu geben. Das verwundert nicht vor dem Hintergrund dessen, was ich schon erzählt habe. Ja? Die müssen das auch mitbringen. Und dann gibt es eine interessante Bemerkung einer der Interviewerinnen, die schreibt an einem Beispiel, wie sich eine Frau eben geweigert hat, auf die standardisierten Gewaltfragen einzugehen. Eine der Befragten, die sich als Aussteigerin bezeichnete, gab bei den Fragebögen zu körperlicher und sexueller Gewalt keine erlebten Gewalthandlungen an, beziehungsweise verweigerte die Angaben dazu. Aber sie schilderte gegenüber der Interviewerin ihre Erfahrungen mit verschiedenen Zuhältern, die ihr über den Zeitraum von 8 Jahren brutale Gewalt angetan hätten. Ausführlich berichtete sie über eine Situation, in der er also auf sie geschossen hätte oder sie aus dem Fenster gehängt hätte und so weiter. Und habe also ein Bild gezeichnet, dass sie 8 Jahre lang wirklich extreme Gewalt erfahren habe. Aber sie betont ganz klar, dass die Ausübung der Prostitution freiwillig war und es nie im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen Gewalterfahrungen gab. Und dann beschreibt die Interviewerin nochmal, nennt sie als Zielperson. Die Zielperson rückte nach Angaben der Interviewerin während des Interviews immer weiter von mir weg. Am Ende saß ich am Tisch, ca. 2 Meter Platz zwischen uns und sie an der Tür. Interessante Beobachtung. Zu der Zurückhaltung in Berichten von Gewalt merken die Autoren in der Studie, gerade vor diesem erschwerenden Hintergrund ist es erstaunlich, dass dennoch ein großes Ausmaß an sexueller und körperlicher Gewalt auch in dieser Befragungsgruppe benannt und sichtbar wurde. Demnach hatten von den Befragten Prostituierten 92% angegeben, seit dem 16. Lebensjahr, dass sie verschiedene Formen, also auf jeden Fall eine dieser Formen von sexueller Belästigung erlebt hatten. 82% nannten von psychischer Gewalt, 87% körperliche Gewalt, 59% sexuelle Gewalt. Also da ist immer gefragt worden, in dieser gesamten Studie, seit dem 16. Lebensjahr. Und es war nicht einfach rauszufiltern, weil die Frauen das ja auch nicht benennen wollten, was davon in der Prostitution erlebt wurde. Jetzt haben die hier in der Studie verglichen mit den anderen Gruppen, zum Beispiel inhaftierten Frauen und der normalen. Ist hier die Gruppe der Prostituierten und die der inhaftierten Frauen gleich im Verhältnis zu der Gesamtbefragungsgruppe wesentlich höher. Von 58% zu 92%. Psychische Gewalt, das Doppelte von der normalen Befragungsgruppe und gleich auf oder ungefähr auf wie auch die Inhaftierten. Ähnliches Ergebnis bei körperlicher Gewalt und bei sexueller Gewalt. Die Gewaltprävalenzen der beiden Teilpopulationen Prostituierte und Inhaftierte sind bei psychischer und physischer Gewalt etwa 2- bis 3-mal und sexueller Gewalt fast 5-mal so hoch wie im Durchschnitt der weiblichen Bevölkerung. Als Tatort gaben die Frauen analog zu der sogenannten häuslichen Gewalt, am häufigsten die eigene Wohnung, gefolgt von einem öffentlichen Ort, einer anderen Wohnung, einem Auto oder der Arbeitsstätte. Und auch hier wird es deutlich, dass, so wie auch Sheila Jeffers vorhin schon sagte, wenn gemeinhin die Straßenprostitution als am gefährlichsten gilt, so berichten doch 71% derjenigen Frauen, die in der eigenen Wohnung sich prostituiert haben, hier schon einmal sexuelle Gewalt erlebt zu haben. Also, dieser Ort, wie gesagt, ist auch für die Frauen hoch gefährlich. Jetzt geht es um Verletzungsfolgen aufgrund der erlittenen Gewalt. Da haben 36% angegeben, dass sie Verletzungsfolgen hatten. Das erscheint vor dem Hintergrund der Kenntnisse inzwischen doch als gering. Dennoch, und das haben die ja auch gesagt, die Autorinnen, dass es schwerer, dass die denn die Sachen berichten, und das sind 36%, dann doch angesichts dieses Widerstandes, der da war, doch gar nicht wenig. Es geht vor allen Dingen eben um blaue Flecken, Prellungen, werden also offensichtlich geschlagen, geschützt, ich weiß nicht was, ja. Dann kommen Schmerzen im Körper, Unterleibsschmerzen natürlich, vaginale Verletzungen und auch offene Wunden. Und dann natürlich ist ein hoher Medikamentenkonsum die Folge von dem, was sie da aushalten müssen. 67 der Frauen hatten in den letzten 5 Jahren Schmerzmittel eingenommen, 38% Beruhigungsmittel, also das sind die Angaben, die sie gemacht haben, ne? Viele haben ja das nicht angegeben, 37% Schlafmittel, 34% Antidepressiva, 19% Aufputschmittel und 10% andere für Psychopharmaka. Das ist sicherlich wesentlich höher, dem was wir wissen. Nochmal Zitat der Autorin in dieser Studie. In Zusammenschau dieser Befunde zur psychischen und gesundheitlichen Situation und der weiter oben aufgeführten Befunde zum Sicherheitsgefühl und zu den Ängsten der befragten Prostituierten lässt sich zusammenfassend feststellen, dass diese Befragten in hohem Maße Gefährdungen und Schädigungen an Leib und Seele ausgesetzt sind, die auch mit der beruflichen Situation in Zusammenhang stehen dürfen. Und ich finde erstaunlich, dass obwohl die Autorinnen dieser Studie ihre Ergebnisse ja selber als besorgniserregend schildern, sie doch nicht den Schluss daraus ziehen, Prostitution als Gewalt zu bezeichnen sei und als bekämpfenswert, sondern sie fordern zum Beispiel mehr psychosoziale Beratung, um die Frauen zu stabilisieren und ihren Selbstschutz zu stärken. Das muss man eben machen. Es gibt ganz wenig, wie gesagt, weitere Studien in Deutschland. 2 haben wir gefunden, das sind kleinere, nämlich spezifisch zu den gesundheitlichen Folgen von Prostitution gibt es eine kleinere empirische Untersuchung von 2001. Das ist eine Studie von Zumbeck. Das war eine Untersuchung aus Hamburg an 54 Prostituierten. Hier wurde gezielt gefragt nach traumatischen Erfahrungen, posttraumatischer Belastungsstörung und Dissoziation. Und das Ergebnis, 98% der Frauen hatten mindestens ein Trauma erlebt, 60% hatten voll ausgeprägte posttraumatische Belastungsstörung und so weiter, 70% körperliche Angriffe, Vergewaltigung, Körpermisshandlung als Kind. Und dann haben wir noch eine Studie gefunden in Lübeck. Da wurde an der Medizinischen Fakultät der Universität eine Untersuchung zum Infektionsstatus von Prostituierten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe nicht-prostituierter Frauen durchgeführt. Und hier zeigt sich, dass 17% der befragten Frauen mit Hepatitis B infiziert waren. Hier 7% Chlamydia amygdalitis. Ich habe nachgeschaut, was das heißt. Das ist auch eine Art von Geschlechtskrankheit. Meist sind die an den Schleimhäuten der Augen und Atemwege. Die sind dann entzündet und infiziert, aber auch die Geschlechtsorgane und Harnwege. Und Amykopitis ist eine Infektion der Vagina. Die sind am häufigsten dann Syphilis-Candida. Auf internationaler Ebene finden wir wesentlich mehr Daten als hier aus Deutschland. Ich hoffe, dass sich das mal ändert. Ich sehe das auch bisher noch nicht. Die Amerikanerin Melissa Farley ist eine derjenigen, die am einschlägigsten zu dem Thema gearbeitet hat, immer mit verschiedenen Teams, verschiedenen Forschungsteams. Und sie haben unter anderem eine Studie veröffentlicht, die vergleichende Daten aus 9 Ländern dokumentiert. Und danach zeigen zwei Drittel der Untersuchten, zeigt eben Iserlohn 854 Frauen. Und demnach zeigen zwei Drittel dieser Frauen posttraumatische Belastungsstörungen. Und Melissa Farley schreibt, die in ihrer Deutlichkeit vergleichbar waren mit denen von therapiesuchenden Kriegsveteranen, Frauen, die in Frauenhäuser fliehen, Überlebenden von Vergewaltigungen und Flüchtlinge, die staatlich sanktionierter Folter ausgesetzt waren. Die Intensität der traumaabhängigen Symptome hing von der Intensität der Prostitutionstätigkeit der Frauen ab. Frauen mit mehreren Freiern berichteten von härteren körperlichen Symptomen. Je länger die Frauen in der Prostitution tätig waren, desto wahrscheinlicher war eine Infektion mit einer Geschlechtskrankheit. Zitat: Das hohe Vorkommen von Obdachlosigkeit, das kommt natürlich dadurch zustande, dass viele ja dann im Bordell wohnen, gar keine eigene Wohnung mehr haben. Sie sind also von daher im Grunde obdachlos. Unter denen, die unsere Fragen beantwortet haben und ihr Wunsch, die Prostitution zu verlassen, 89% zeigen den Mangel an Möglichkeiten, der Prostitution zu entkommen. Die Untersuchung in San Francisco, die Daten sind nicht so unterschiedlich wie im Vergleich zu der großen in 9 Ländern, wo es Maß an Gewalt. Das ist eine kurze Zwischenstellungnahme von mir. Das Eindringen in den Körper einer Frau, die Okkupation des Intimsten einer Frau und die zum Teil brutale Benutzung für ein rücksichtsloses Abspritzen des Spermas im Rausch der ultimativen Machtfantasie über die Frau. Das ist das Symbol von Männlichkeit als Überlegenheit über Frauen durch Ausnutzung von Traumatisierung und finanzieller Not, durch ständig wiederholte Zerstörung ihrer Würde, das oft genug brutale Hineinstoßen in den Ort der Gebärfähigkeit der Frau, der Fähigkeit, Leben zu geben. Die Brutalität und Rücksichtslosigkeit, mit der dies oft geschieht, hat häufig neben heftigen Schmerzen, schwerer Verletzungen im Unterleib, im Afterbereich sowie im Mund und Rachen der Frau zur Folge. Das heute üblicherweise verlangte und zumeist gewährte ohne Kondom hinterlässt vielfach schwere Infektionen bei den Frauen. Längerfristige Prostitution führt zu deutlich geringerer Lebenserwartung. Die Abschaffung einer systematischen Gesundheitsversorgung und Vorsorge im Prostitutionsgesetz von 2002 verhindert, dass die Frauen sich auch melden, dass die Frauen auch Hilfe bekommen, wenn sie entsprechende Symptome zeigen. An eine Gesundheitskontrolle der Freier ist ja noch gar nicht zu denken, wer ja eigentlich nahelegt, bevor sie als Prostituierte losgelassen werden. Der Skandal dieser Situation, der ganzen Situation, wird gedeckelt durch weitgehend fehlende Datenerhebung und liefert Frauen an ein gewalttätiges und schwer schädigendes Milieu, staatlich gefördert, aus. Prostitution ist kein Job für jede andere. Prostitution ist Gewalt gegen Frauen und deshalb Sexkauf verbieten. Diese Auffassung schließen sich seit den positiven Erfahrungen Schwedens zunehmend Länder an, die in ihren Ländern darum gekämpft haben, auch dieses Modell zu übernehmen. In viel zahlreichen anderen Ländern der ganzen Welt wird gerade darüber diskutiert und bilden sich Initiativen, die das auch möchten für ihre Länder. Also diese Länder sind hier in Europa, neben Schweden und dann Nordkorea, erstaunlicherweise Südafrika. Weiß ja niemand, ne? Aber ja, mal nebenbei gefunden. Beim schwedischen Modell geht es darum, die Nachfrage nach Prostitution herunterzufahren und sie damit langfristig zu beenden. Entscheidend und ich finde zukunftsweisend ist hier die Kultivierung eines neuen Männlichkeitsverständnisses, das sich nicht mehr über die Benutzung von Frauen die Dominanz über sie definiert. Es ist ein großartiges Beispiel, das die Wurzel der Prostitution angeht. Das sogenannte Triebmodell männlicher Sexualität auszuhebeln, welches vermittelt, der männliche Sexualtrieb verlange nun mal nach Beliebigung und sei schwer zu kontrollieren. Den Mythos zu bekämpfen, dass sexuelle Betätigung männlich und die sexuelle Benutzung von Frauen männerrecht und legitim sein. Ferner, dass die tabulose sexuelle Benutzung von Frauen in der Prostitution Ehe und Familie rette und Vergewaltigung reduziere. Nur ein paar dieser Mythen, mit denen wir es zu tun haben. In begleitenden Schulprojekten, das besonders wichtig im schwedischen Modell, vermittelt das schwedische Modell Jungen ein antipatriarchales Männlichkeitsbild. Das Selbstverständnis des Mannes hat sich bereits schon verändert in Schweden nach dem Motto, nur Loser kaufen Sex. Das war tatsächlich erstaunlicherweise eine Titelgeschichte in der Bild-Zeitung, nachdem wir hatten Kaiser Ekis Ekman aus Schweden eingeladen und dann hatte sie tatsächlich auch die Möglichkeit, interviewt zu werden und dann gibt es diese Überschrift in der Bild. Wir waren doch gar mit unseren Urteilen sind wir dann ziemlich durcheinander gekommen, weil das bisher ja keine andere Zeitung so gemacht hat. Ja? Also wichtig ist nochmal zu wissen, dass eben die Jungen in der Schule Respekt vor Frauen lernen und dass auf diese Weise in Schweden ein kultureller Wandel auf dem Weg ist. Eben, sie haben mehr, wesentlich mehr, sind wesentlich weiter als Deutschland und wie man jetzt sieht, Meilen weiter in Bezug auf Umsetzung von Gleichberechtigungspolitik. Jetzt nochmal für alle, die es nicht wissen, das schwedische Gesetz, das ja den Kauf sexueller Dienstleistungen verbietet. Also das ist immer sehr wichtig zu wissen, was wird denn da verboten, trat bereits 1999 in Kraft. Und es wurde 2008 evaluiert. Positive Ergebnisse haben eben dazu geführt, dass ganz viele sagten, das wollen wir auch. Für dieses Gesetz hatten in Schweden feministische Organisationen lange, lange gekämpft, seit den 80er Jahren, und haben Kampagnen durchgeführt, um das zu erreichen. Sie erkennt Prostitution als Form von Gewalt gegen Frauen an und entkriminalisiert die Frauen aus der Prostitution und gibt Ausstiegshilfen aus der Prostitution. Sie stellen Unterkünfte bereit, man hat ja gesehen, wie viele obdachlos sind, man muss ja sehen, wo sie dann bleiben. Ja? Dann bieten Beratung an, Bildungsprogramme und Berufsausbildungen. Also all das, was notwendig war. Und was ja dann auch der Grund oft war, dass sie in die Prostitution gegangen sind. Das Gesetz wird inzwischen von rund 80% der schwedischen Bürgerinnen und Bürger unterstützt. Hier gibt es ein Zitat der Sonderberaterin über Prostitution und Menschenhandel der schwedischen Abteilung für Gleichheit der Geschlechter, Gunilla Ekberg. Sie sagt, es gäbe einen normativen Effekt durch dieses Gesetz. Es macht, sagt sie, dem selbst erteilten Recht der Männer, Frauen und Kinder zu Prostitutionszwecken zu kaufen ein und stellt die Vorstellung in Frage, dass es Männern möglich sein sollte, ihre Sexualität jederzeit und in jeder Form auszuleben. Der Kauf von Frauen und Mädchen für sexuelle Zwecke wird in Schweden als schwerer Verstoß gegen die elementaren Grundsätze der schwedischen Politik für Gleichheit der Geschlechter gesehen. Straßenprostitution ist in allen Teilen des Landes zurückgegangen. Es sind auch Bordelle verboten, Sexinserate und so weiter. Ausstiegsprogramme, das hatten wir schon, ist 2011 nochmal verschärft worden. Eben das sind die Ergebnisse. Die Straßenprostitution hat sich halbiert. Die Anzahl der Freier hat abgenommen, Rückzug des Menschenhandels und so weiter. Und eben die Bevölkerung unterstützt das Ganze in hohem Maße. Das ist natürlich auch sehr wichtig und die jungen Mädchen kriegen eine ganz neue Sozialisation. Auf die Behauptung der Prostitutionsbetreiberinnen in bundesdeutschen Talkshows, haben wir alle gehört, denke ich, ich habe es viel zu oft gehört, die Prostitution sei in Schweden ja nur in den Untergrund gedrängt worden und damit sogar gefährlicher für die Frauen als vorher. Diese Behauptung, für die gibt es keinerlei Hinweise. Es ist also nur um diesen Weg zu diskriminieren und ihr Geschäftsmodell durchzusetzen. Natürlich wahr ist, dass die schwedischen Männer in die angrenzenden Länder gehen, um dort Prostituierte zu benutzen. Aber zu Hause in Schweden kann sich da keiner mehr damit brüsten, wie sie es jetzt hier in Deutschland ja ständig tun, wenn wir das Internet da einfach zur Rate ziehen. Die Zustimmung zum Gesetz hat sich seit der Einführung verdoppelt. Das heißt, am Anfang war noch viel Skepsis da. Da waren es ungefähr um die 35%. Und jetzt sind es 70-80%, die finden, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Das ist in Ordnung. Und damit es auch so bleibt und auch die Männer danach nicht mehr so leicht ausweichen können in die angrenzenden Länder, will natürlich Schweden, dass die alle Länder in Europa diesem Beispiel folgen. Und wie gesagt, einige machen das schon, andere sind dabei. Wir haben es natürlich in Deutschland besonders schwer, wie gesagt, diese Geschichte aufzuarbeiten, die wir hier haben, und dem etwas entgegenzusetzen. Jetzt hat die European Women's Lobby in Brüssel, das ist ja eine Gemeinschaft von Frauen aller Länder, sie haben den Brüsseler Appell lanciert für ein Europa frei von Prostitution und wollen, dass die Bestrafung der Freier in ganz Europa gängig wird und ständig mehr Organisationen und Personen aller europäischer Länder unterzeichnen diesen Appell. Da ist also was im Gange. Es wächst auch die Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese European Women's Lobby ist hier direkt in Brüssel und die arbeiten immer nah am Europäischen Parlament dran, sind also dort direkt vor Ort und da arbeiten sie mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und sammeln dann Unterschriften und es ist schon eine ganze Reihe zusammengekommen. Und hier mit diesem Appell und mit dieser Arbeit und diesem Abgeordneten des Europäischen Parlaments, da liegt die Hoffnung, eine Initiative des Europäischen Parlaments in Gang zu bringen, um eine europäische Richtlinie zum Abbau der Prostitution zu erreichen. Und für uns in Deutschland ist das natürlich ein ganz wichtiger Weg, weil wir alleine werden das hier nicht schaffen. Jedenfalls bisher ist es ganz schwierig, selbst Frauen, die sich Feministinnen nennen, unterstützen. Die Prostitution bisher noch. Ich hoffe, dass sich das mal ändert, sobald klar wird, was Prostitution wirklich bedeutet. Und wenn auch in Deutschland die Ex-Prostituierten anfangen, öffentlich zu sprechen. Und nicht nur Einzelne. Hier ist ja die Prostitutionslobby, wie gesagt, sehr aktiv und hat bereits erreicht, dass in den queeren Szenen, queer ist ja in, und da wird Prostitution als hip fortschrittlich angesehen und verteidigt. So wie Kritik an der Prostitution als Diskriminierung der Prostituierten missverstanden oder bewusst falsch dargestellt. In den Talkshows werden die Bordellbetreiberinnen ja sehr gerne eingeladen, wie wir gesehen haben, um ihr Geschäftsmodell zu verteidigen und anzubieten. Und um Prostitutionsmigrantinnen sowie Zwangsprostituierte als unerhebliche Randgruppe darzustellen, Gewalt zu leugnen und Spaß am Prostituieren zu verkünden. Aber auch in Deutschland regt sich, Gott sei Dank, Widerstand. Wir haben hier jetzt im Moment drei Appelle. Den Karlsruher Appell für eine Gesellschaft ohne Prostitution. Dann Solvodi mit ihrem Macht den Schlussstrich. Einen ganz witzigen Titel hat sich da ausgedacht. Und natürlich die Emma, die jetzt auch mit dem Appell sehr viel Aufmerksamkeit nochmal erzeugt hat. Sie ist ja dann auch oft eingeladen, die Alice Schwarz hat, und hat das verteidigt. Und viele Frauen aus den Beratungsprojekten, wenn die nicht gerade von solchen Beratungsprojekten kommen, die den Frauen Einstiegsberatung geben, dann die anderen sind mit dabei. Sabine Konstable zum Beispiel von La Strada in Stuttgart oder Katrin Schauer von Caro an der tschechischen Grenze. Und es schließen sich immer mehr Frauen an, die auch diese Realität der Prostitution zulassen können. Und wir hoffen auch darauf. Damit nämlich so etwas wie die Gangbang Party, die jetzt gerade in Dortmund offen angeboten werden kann, einer Gangbang, einer schwangeren Schülerin, da steht dann, dass man auch den Mutterschutz beachtet und die erste Zeit wird sie dann im gynäkologischen Stuhl penetriert und danach dann auf einer Fickliege. So wird das Ganze dargestellt. Ganz offen. Prima, ne? Tolle Gesellschaft, wo wir uns hier befinden. Und ich möchte auch nicht mehr, dass wohlhabende Geschäftsleute zwischen den Vorstandssitzungen bei einem Begleitservice junge Frauen aus Osteuropa als Frischfleisch ordern können, der sie ins Gesicht spritzen und ohne Kondom in den Arsch schicken. Und ich möchte auch nicht mehr in der Taz lesen müssen, ein Loch reicht nicht, wo Werbung für eine Weiterqualifizierung für die Prostitution betrieben wird. Und ich will auch nicht mehr, dass Sabine Konstable die Hilferufe der osteuropäischen Frauen hören muss, die Schmerzen bei der Penetration nicht mehr aushalten können, die nicht mehr schlafen können, die Albträume haben, an Selbstmord denken. Und wenn Sie in Ihr Heimatland zwar mit Typen voller Schmerzmittel und Psychopharmaka zurückkommen. Prostitution ist Gewalt gegen Frauen. Sie festigt und fördert die patriarchalen Geschlechter- und Gewaltverhältnisse. Sie ist Symbol männlicher Herrschaft über Frauen. Ich finde, dass die Prostitution und umso mehr die Formen, die sie nach der Legalisierung angenommen hat, eine Bankrotterklärung für die Frauenbewegung ist. Umso mehr, als sie die Prostitution mit Begriffen der Frauenbewegung angepriesen hat. Nämlich, es ging hier um sexuelle Selbstbestimmung, es ging um Selbstverwirklichung und es ging um ökonomische Unabhängigkeit. Ja, prima. Also, es geht darum, die Proteste deutlich zu machen, zu zeigen, auch hier in Deutschland. In Frankreich bereits ab 2003 riesige Demonstrationen gewesen sind, die jetzt nach 10 Jahren erfolgreich waren. Es ist ein langer Kampf. Auch in Frankreich war es ein langer Kampf. Auch bei uns wird es lange dauern. Die Femen sind die einzigen, die in der Öffentlichkeit auftreten und ganz klar sagen, die Frau ist keine Ware. Da sollte es wohl etwas mehr geben. Ja, da ist noch, wie gesagt, in Deutschland sehr, sehr wenig da, weil die Prostitutionslobby sozusagen uns fest im Griff hat. Und ich denke, dass wir mal überlegen müssen, wie wir das ändern können. Und ich hoffe, dass hier welche sind, die dann auch einsteigen und mitmachen in diesem Kampf gegen Prostitution. Gegen den Sexkauf. Dagegen, dass Männer Frauen für Geld benutzen können. Danke für die Aufmerksamkeit.